Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Vor allen Dingen an die Ukrainer, aber auch an alle anderen, die heute da sind, die das erste Mal da sind oder auch das zweite Mal. Einige sind im Urlaub, deswegen sind wir ein bisschen reduziert. Ja, es ist ein besonderer Gottesdienst. Wir feiern das Abendmahl und wir machen das nicht häufig. Im Grunde genommen denke ich manchmal, eigentlich sollte es jeder für sich täglich machen zu Hause. Aber wir wissen auch, dass das Leben sehr hektisch ist und in der Regel machen wir es eben nicht. Also ich mache es zumindest nicht, nicht so bewusst. Und deswegen ist es heute einfach eine gute Gelegenheit, nochmal in euch zu gehen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet es für dich, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir das Brot brechen, den Wein trinken und daran an Jesus Christus denken, unseren Herrn? Und Jesus kam ja in die Welt nicht, um uns irgendwas Theoretisches zu hinterlassen, sondern er war auch jemand, der eine Veränderung in der Gesellschaft wollte. Im Grunde genommen hat er eine Revolution angezettelt, weil er Sachen nicht so gemacht hat, wie das bisher üblich war. Auch im geistlichen Sinne hat Gott, glaube ich, Jesus wirklich geschenkt, um die Versprechung des alten Bundes wahr werden zu lassen im neuen Bund. Weil auch die Juden damals vergessen haben, diese Beziehung zu Gott zu pflegen und diese Beziehung zu Gott auch ihr Leben verändern zu lassen. Und darum, in meinen Augen, oder darauf möchte ich heute ein bisschen, ist ein bisschen laut, das Mikro. Könnt ihr es ein bisschen leiser machen? Ich höre mich doppelt und dreifach. Ja, und heute möchte ich so ein bisschen darauf schauen, wie Jesus sein Leben gelebt hat, was er uns mitgegeben hat und wie wir das, was er gemacht hat, umsetzen sollen. Nämlich, dass wir andere Wege gehen, dass wir Vorurteile ablegen und dass wir auf Jesus und auf Gott schauen und nicht auf das, was wir denken, wie wir zivilisiert worden sind, wie wir vielleicht kulturell aufgewachsen sind. Und da fiel mir eine Stelle ein, die ich gerne vorlesen möchte. Johannesevangelium, wir kennen das alle, wir haben viel in den letzten Tagen und Wochen über den Samariter gesprochen, der am Wegerand liegt und verletzt ist und die ganzen, ich sage jetzt mal auf Neudeutsch, christlichen Menschen, die ganzen Gläubigen, rennen alle vorbei und helfen nicht. Und der Samariter hilft eben. Und dazu muss man wissen, dass eben die Juden mit den Samariter spinnefeind waren. Das geht schon auf die Belagerung der Assyrer 700 vor Christus zurück, wo die Assyrer praktisch die Oberschicht der Juden ins Exil genommen haben und mit ihren eigenen Leuten ausgetauscht haben, sodass die traditionellen Juden die Samariter eigentlich nicht mehr als reines jüdisches Volk, Volk Gottes angesehen haben. Und vielleicht ein bisschen auf heute, was bedeutet das? Ne? Also wir haben ja auch verschiedene Denominationen und häufig haben wir das Gefühl, dass nur so wie wir es machen, ist es eigentlich der richtige Weg. Und deswegen war es, wenn ich das gleich vorlese, eigentlich schon fast eine sehr außergewöhnliche Sache, dass Jesus sich überhaupt mit der Samariterin hinsetzt und anfängt zu reden. Er musste aber durch Samaria hindurch, er, Jesus. Nun kommt er in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sichar, nahe bei einem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samaritanerin nun sagte zu ihm, wie kannst du, ein Jude, von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete, kennst du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Hier mache ich mal kurz eine Pause. Wir hören das ja nochmal und Jesus sagt in diesem Gleichnis, er ist das lebendige Wasser, wer von mir trinkt, dem wird nicht mehr durstig sein. Häufig, und dann zieht er gleich den Vergleich, wir brauchen alle Wasser zum Leben. Wasser ist eins der wichtigsten Lebensbausteine, die wir brauchen. Wenn wir auf irgendwelche neuen Planeten gucken und wissen, dort gibt es kein Wasser, wissen wir, dass es kein Leben gibt. Also wir brauchen Wasser zum Leben. Und er sagt, du kannst zwar Wasser trinken, aber wenn du von mir trinkst, ich stärke dich und bin die Quelle lebendigen Wassers. Das heißt, mit mir lebst du ewig. Ich gebe dir die Kraft. Dann sagt die Frau zu ihm, mach dir mal weiter ein. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Auch hier irgendwie lustig. Ne? Die Frau denkt natürlich erstmal, ja, er redet von dem Wasser, was in dem Brunnen ist. Und wie soll er das rauskriegen, ganz praktisch, wenn er nichts zum Schöpfen hat? Jesus geht dann weiter und klärt auf, wie er das immer so macht. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Kurze Pause. Als ich das gelesen habe, dachte ich schon wieder, wow, wer von uns möchte nicht gerne diese Quelle in ihm haben? Die Quelle, die jeden Tag, wenn wir aufstehen, jeden Tag, wenn wir uns Sorgen machen, uns die Kraft gibt, all das beiseite zu schieben. Nicht nur ein Tag oder zwei Tage oder 10 Tage, sondern für den Rest deines Lebens. Die Quelle zu haben, die dir die innere Ruhe gibt, die dir die innere Gelassenheit gibt, Dinge so anzunehmen, wie sie sind und Dinge, die du ändern kannst, zu ändern. Mit einer Geduld, von der wir wissen, dass die Kraft aus Jesus kommt, dass die Quelle des lebendigen Wassers in uns Jesus ist. Und dann sagt die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Er sagt zu ihr, geh, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau entgegnet ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, zu Recht hast du gesagt, einen Mann habe ich nicht. Auch hier interessant, keinen Mann zu haben, zu der damaligen Zeit war ein echtes Stigma. Und ich weiß nicht, ob das hier ein Test war von Jesus. Auf jeden Fall wird hier auch nochmal die Herzenshaltung der Frau schön dargestellt. Die fängt nicht an zu lügen oder das zu verleugnen, sondern sie sagt, ich habe gar keinen Mann. Wohl wissend, dass das sicherlich nicht sehr hoch in der Gesellschaft stand, dass eine Frau keinen Mann hat. Und Jesus kennt ihr Herz und spricht es an, aber verurteilt sie nicht. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Stellt euch das mal vor, ihr trefft jemanden, sitzt vielleicht hier schön im Kurpark, esst ein Eis und es setzt sich jemand neben euch und fängt so ein Gespräch an wie Jesus und auf einmal erzählt er euch Dinge aus eurem Leben, wo ihr denkt, hä, das kann er gar nicht wissen. Und dann gibt es ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder denkst du, naja, hier ist versteckte Kamera, ne, das ist irgendwie Scharlatanerei, oder so wie die Samariterin, ihr merkt, hier ist etwas Größeres, etwas Göttliches. Und man darf nicht vergessen, der Platz, wo der Brunnen ist, ist ein heiliger Platz. Also es ist ein ganz besonderer Ort. Und die Frau merkt jetzt, ich rede hier mit einem Propheten, mit einem Mann Gottes. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg gebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll. Jesus sagt zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem zum Vater beten werdet. Ihr betet zu dem, was ihr nicht kennt. Wir beten zu dem, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Jesus war Jude, deswegen sagt er das hier. Natürlich haben das Volk Israel eine wichtige Bedeutung, Aber jetzt kommt's. Aber die Stunde kommt und sie ist jetzt da. In dem Moment, wo er mit ihr spricht, ist die Stunde schon gekommen, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gott ist Geist. Und die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten. Denkt ihr dran, er hat die Frau getestet, sie hat die Wahrheit gesagt. Sie hat die Wahrheit gesagt, dass sie ihm nicht verheiratet ist. Und Gott, Jesus, ist es wichtig, dass wir ein reines Herz haben, dass wir die Wahrheit sagen und dann auch die Wahrheit erkennen und im Geist beten. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, den man den Gesalbten nennt. Wenn jener kommt, wird er uns alles kundtun. Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Das feiern wir heute. Wir feiern heute, dass der Gesalbte da ist, unter uns. Er war vorher da. Er ist jetzt durch den Heiligen Geist in uns und er wird auch morgen und übermorgen und all die Jahre, die noch kommen werden, bei uns sein. Und das ist wunderbar. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit seiner Frau redete, mit einer Frau redete. Niemand freilich sagte, was hast du im Sinn oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ nun ihren Wasserkrug stehen und ging in die Stadt und sie sagte zu den Leuten, kommt, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte dieser etwa der Christus sein? Und das ist auch etwas, was Jesus von uns möchte. Die Frau hat begriffen, es ist etwas Außergewöhnliches passiert. Ich spreche hier mit dem Messias und was macht sie? Hält sie das für sich? Rennt sie in ihr Haus, schließt sich ein und betet im Stillen? Nein, sie geht raus und erzählt es ihren Leuten. Und das ist unser Missionsauftrag. Wir sollen die gute Nachricht erzählen. Aber nur, wenn du die gute Nachricht für dich selber auch angenommen hast und sie akzeptierst und das Gefühl hast, du hast auch die Quelle des lebendigen Wassers in dir, nur dann können wir auch anderen Menschen diese freudige Nachricht verkünden. Kein Mensch möchte traurige Nachrichten ständig hören. Und wenn wir nicht von unserem Glauben letzten Endes auch freudig verändert werden, dann haben wir relativ wenig der Welt zu geben. Es ist eine gute Nachricht und das möchte Jesus uns eben auch sagen. Wir haben etwas, was andere Menschen wissen sollten. Sie ging aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Inzwischen haben die Jünger, sie ging also zu den Leuten, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in die Stadt und sie sagte zu den Leuten, kommt, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte dieser etwa der Christus sein? Sie ging aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa jemand etwas zu essen gebracht? Auch hier immer so diese versteckten Andeutungen, die Jünger, sehr weltlich, ne? Du hast Hunger, iss doch etwas. Und die haben gar nicht verstanden, von welchem Kraft, von welchem Brot er redete, wie er vorher zu der Frau sagte, ich bin das Wasser lebendigen oder ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Wer von mir trinkt, wird nicht mehr dürsten. Hat sie gedacht, er meint das Wasser im Brunnen. Jetzt redet er vom Brot. Die Jünger haben sich Sorgen gemacht, dass der Leib nicht genährt wird. Und Jesus sagt auch hier wieder, es gibt größere Dinge als Essen und Trinken. Ich bin der Leib Gottes. Und dann geht es weiter. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, habt ihr ihm etwas zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Das ist doch der Hammer, oder? Also stellt euch vor, wir müssten nichts mehr essen, außer das Wort Gottes. Das funktioniert nicht, weil wir menschlich sind, aber im Grunde genommen sagt Jesus ganz klar, und wenn wir das Brot nachher brechen und den Wein trinken, ich bin die Quelle lebendigen Wassers, das ist der Wein, den wir trinken, ich bin die Speise, die uns ernährt. Und Jesus musste ja auch ernährt werden. Und er sagt hier so wunderschön, meine Nahrung ist es, den Willen Gottes zu tun. Und das sollte auch unser Bedürfnis sein. Wir sollten primär daran eigentlich jeden Tag überlegen, Herr, was ist dein Wille, was soll ich tun? Und nicht so sehr, was ist mein Wille, was möchte ich gerne tun? Noch vor 4 Monaten, noch 4 Monate und es kommt die Ernte. Ich aber sage euch, macht die Augen auf und schau die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Schon empfängt der Erntende Lohn und sammelt Frucht zu ewigem Leben, damit der Sehende sich freue mit dem Erntenden. Denn hier ist das Wort wahr. Einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber kamen viele Samaritaner zum Glauben an ihn auf das Wort der Frau hin, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen auf sein Wort hin zum Glauben und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr auf deine Aussage hin, denn wir selbst haben ihn gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Das feiern wir heute. Der Retter der Welt. Und wir haben letzte Woche was über Gnade gehört. Das ist eine größere Gnade, können wir eigentlich nicht haben, als dass wir hier in Frieden das Abendmahl feiern dürfen, dass wir in Frieden uns freiwillig dafür entscheiden dürfen, den Herrn anzunehmen und ihn zu bitten, die Quelle des lebendigen Wassers in deinem Leben zu sein und in meinem Leben zu sein und vor allen Dingen, dass diese Quelle unser Leben auch verändert. Wenn wir uns nicht verändern, wenn andere Menschen nicht sehen, dass wir uns mehr und mehr Richtung Jesus ausstrecken, und das ist ein Prozess, der ein Leben lang andauert, egal ob du gerade zum Glauben gekommen bist oder schon 30 Jahre oder 40 oder 50 Jahre glaubst, das hört nie auf. Der Veränderungsprozess ist etwas, wo Jesus uns Kraft geben möchte, dass wir diesen Schritt weitergehen. Und wir können ihn nur zusammengehen. Deswegen ist die Gemeinschaft für Jesus immer so wichtig. Und die Gemeinschaft ist auch für uns wichtig. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt Gemeinschaft sogar mit ukrainischen Geschwistern haben dürfen. Aber egal, ob du aus der Ukraine kommst oder aus Hannover oder aus Ratzeburg oder aus Hamburg, es ist eigentlich egal. Wir sind im Glauben eine Nation und wir sind vereint. Und wenn wir jetzt das Brot brechen und den Wein trinken, dann erinnert euch daran, was Jesus für euch gemacht hat. Und eine Folie noch. Und wie immer habe ich etwas zum Nachdenken für euch, für mich. Was man aus diesem Gleichnis lernt, ist einfach, dass Jesus wenig Wert auf Vorurteile gelegt hat. Er hat die Menschen eben nicht in Schubladen gepackt, sondern eigentlich hat er sie aus den Schubladen rausgeholt und freigesetzt. Ich bin ein Mensch, der auch sehr gerne Menschen in Schubladen packt. Und das möchte Jesus nicht. Er möchte, dass wir sie raussetzen und er möchte, dass er uns durch die Schrift Sola Scriptura, wie wir letzte Woche gehört haben, er möchte, danke Naomi, er möchte, dass wir Gottes Willen tun und dass wir diese Verurteilung von anderen Glaubensrichtungen oder anderen Menschen im Generellen, er möchte neue Wege gehen, er möchte uns dafür er möchte uns ermutigen, dass wir eben anders sind als die Gesellschaft. Und das ist unser wesentlicher Auftrag. Und die Frage ist also, wo hast du das Gefühl in deinem Leben, hast du Vorurteile? Wo verurteilst du andere Menschen? Wo gehst du Wege, wo die Liebe Gottes einfach in deinem Leben nicht präsent ist? Und das andere, erlaubst du Jesus die Quelle lebendigen Wassers zu sein? Wir kennen das alle, ich kenne das auch. Wir haben viel um die Ohren. Die letzten 2 Jahre waren eine Katastrophe für viele, für mich auf jeden Fall, emotional auf jeden Fall. Jetzt geht es weiter mit dem Ukraine-Krieg. Die Unruhen werden ja nicht weniger, die Probleme werden nicht weniger, die Sorgen, die man sich macht, werden auch nicht weniger. Und die Frage ist wirklich, woher schöpfen wir unsere Kraft? Wir kennen das Burnout, wir können, wie auch immer du das nennst, es gibt viele Anzeichen, dass einfach viele Menschen mehr und mehr in einem Hamsterrad sich befinden und die Anforderungen, beruflich, aber auch privat, einfach immer mehr werden, immer stärker. Die Erwartungshaltung andere an mich, an dich, werden aus verschiedenen Gründen immer mehr. Und Gott sagt, ich bin die Kraft, die dir hilft, mit diesen ganzen Anforderungen fertig zu werden. Wir können unser Vertrauen nicht in deinen Nachbarn, in deinen Ehemann, in deine Ehefrau, in deinen Freund. Das sind alles nur Menschen, die dich irgendwann auch enttäuschen werden, weil sie eben nicht Gott sind. Aber Gott sagt hier, ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Ich bin die Kraft, die du brauchst, um dein Leben zu bewältigen. Und das ist die Nachricht, die wir nach außen tragen dürfen. Setzt aber auch voraus, dass wir dasselbe auch annehmen. Dass wir das leben und dass wir anderen die Gnade erweisen, wenn sie es noch nicht schaffen, noch nicht so weit sind auf diesem Prozess, noch nicht so weit sind wie wir, dass wir ihnen die Zeit geben, diesen Weg auch zu gehen. Und dass wir ihnen helfen und sie nicht verurteilen. Jesus hat eigentlich nur die Pharisäer verurteilt. Alle anderen hat er gnädig angenommen und hat sie mit seiner Liebe überschüttet. Und das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Anne, wollen wir fürs Brot beten? Symbolisch brechen wir das Brot. Wegen Corona geht es jetzt gerade nicht so richtig schön, dass wir es verteilen, aber er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Herr, ich danke dir, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, dass wir jetzt für das Brot beten dürfen, für dein Leib, das Anne gleich für dein Blut, was für uns vergossen wurde, beten darf. Gott, wir möchten diese Gnade annehmen und dieses Geschenk, was du uns gegeben hast und möchten uns jetzt hinterfragen, Gott, wo ich in meinem Leben dieses Geschenk noch nicht annehme, Gott. Wo ich in meinem Leben diese Quelle lebendigen Wassers noch nicht anschöpfe. Du willst, dass es uns gut geht, Gott. Du willst, dass wir Menschen helfen. Du willst, dass wir aus deinem Wort uns nähren. Denn daraus können wir die Kraft schöpfen, die wir brauchen, um unser Leben zu gestalten, Gott. Danke für die Gemeinschaft. Danke für das Privileg, dass wir hier sein dürfen in Ratzeburg und anderen Unterkünften geben können, denen es gerade nicht so gut geht. Herr, sei mit uns, sei mit denen, die heute nicht hier sind, die im Urlaub sind, die krank sind, denen es nicht gut geht. Stärke sie, hilf sie und hilf uns, Gott, dass wir eine Quelle für andere sein dürfen, Vater. Dass andere zu uns kommen können und sich gestärkt fühlen. Das ist möglich, weil du ein großer, gnädiger, liebender Gott bist. Und dafür danke ich dir. Amen.